Es freut mich, heute hier sein zu können. Und ich komme von der Zahnseite, aber da sind wir natürlich auch nah dran am Sinus, an der Kieferhöhle, am Sinus maxillaris. Und dazu möchte ich dann in der Folge ein bisschen über ein Projekt sprechen, wo wir untersucht haben, Parodontitis und Beteiligung der Kieferhöhle. Und möchte einführend vielleicht beginnen mit sozusagen einer Review-Arbeit über dentogene Sinusitis. Und da ist es so, dass wenn man früher so gedacht hat, okay, so 10-15% werden irgendwie, wenn man jetzt zu einer unilateralen maxillären Sinusitis, wenn man davon redet, dass eben 10-15% über Zähne verursacht sind, so zeigen die neueren Übersichtsarbeiten, dass es wahrscheinlich eher mehr ist, ja, was auch teilweise über die bessere Bildgebung abläuft und wo man dann halt Zahnprobleme auch besser lokalisieren kann. Und da würde man jetzt sich das Ganze ungefähr bei 30% ansiedeln. Interessant auch, wenn man dann so eine akute Sinusitis hat und hier diese eine Arbeit von Bomelli sieht, dann ist es so, wenn das wirklich ganz schwer wird, dann ist fast immer irgendwie ein Zahn mit im Spiel. Also warum kann das so sein? Mit Zähnehand sind natürlich für den Körper in gewisser Weise ein Problem. Weil ich habe eine Struktur, die mehr oder weniger aus der Mundhöhle, wo ich jetzt Bakterien in großer Zahl habe, durch die Epithelbarriere des Körpers durchgeht und dann irgendwo im Knochen sich mehr oder weniger wiederfindet. Und habe damit auch ein Abwehrproblem des Körpers, mehr oder weniger direkt am Übergang Zahn zu Zahnfleisch, wo immer Entzündung oder wo Entzündungszellen immer da sind. Und um hier das sozusagen die Bakterien der Mundhöhle auch in Schach zu halten und bekomme dann ein Problem, wenn ich jetzt die Pulpa mehr oder weniger wenn die Pulpa über eine Pulpitis abstirbt, also weil ja das regenerative Potenzial im Zahn sehr eingeschränkt ist, das ist ein kleiner Raum, Blutversorgung, nur über sozusagen das Foramen Apicale am Zahn, kann es dazu kommen, dass jetzt dieser Zahn im Innenraum komplett nekrotisch wird und dann habe ich natürlich einen perfekten Weg sozusagen in den Knochen und im Oberkiefer, nicht nur in den Knochen, sondern eben auch sehr nahe an die Kieferhöhle ran, um jetzt dort die Entzündung sozusagen am Laufen zu halten und hier auch ein Eindringen von Mikroorganismen in tiefere Strukturen zu haben, also einen offenen Weg mehr oder weniger. Also ich würde die zwei Wege, die jetzt von der Zahnseite her kommen, wäre zum einen der Weg über die Pulpa, über tote, pulpentote Zähne und damit an die Wurzelspitze und von dort die weitere Ausbreitung. Und im Oberkiefer ist man ja, da stehen ja eigentlich die Wurzelspitzen im höheren Alter schon richtig in der Kieferhöhle. Da gibt es auch gar nicht mehr großartig viel Knochen rundherum, sondern da ist der Sinus maxillaris so weit vergrößert, dass man diese Spitzen tatsächlich direkt in der Kieferhöhle, die Wurzelspitzen, die ragen richtig gehend in die Kieferhöhle oft hinein, wie man aus CT-Aufnahmen, aber auch wenn man sich Anatomiepräparate anschaut, dann findet man solche Dinge. Findet man dieses Hineinragen. Und das Zweite, und da komme ich dann auch zu dieser Untersuchung, die wir durchgeführt haben, dass es auch über den marginalen Knochenverlust, gerade dann, wenn wir im Oberkiefer-Molaren-Bereich sind, wo wir ja drei Wurzeln auf den Zähnen haben und es hier einen Knochenverlust zwischen den Wurzeln geben kann, wo dann eine Situation entsteht, dass über diese Knochenzerstörung hier, ich darf das da zeigen, zwischen den Wurzeln ein Raum entsteht, wo eigentlich eine adäquate Plaque-Entfernung so gar nicht wirklich durchzuführen ist. Und es dann hier auch zu, da diese Plaque-Kontrolle hier nicht funktioniert, entsteht natürlich dann in diesem Furkationsbereich auch eine Entzündung und die kann auch, und das da zeigen, also da haben wir auch die Daten zu einem Teil davon, die ich noch zeigen werde, die dann hier natürlich auch in die Kieferhöhle sich weiter ausbreiten kann. Also das wären so die dentogene Sinusitis. Ich würde da schon den Zahn als den primär Verursacher ansehen. Der umgekehrte Weg, also war im Erstvortrag ist auch angeklungen, dass man vielleicht von der Sinusitis dann den Zahn mitbeteiligt hat, prinzipiell möglich. Ich würde da, wenn ich sozusagen eine sinogene Dentitis oder Pulpitis eher erwarten würde, dann mag schon sein, dass diese Zähne irgendwie mitbeteiligt sind, dass man irgendwie die Zähne auch etwas spürt. Eine richtige Pulpanekrose würde ich aber so jetzt primär mal eher nicht erwarten. Aber ich kenne die Literatur dazu nicht. Könnte man sich mal anschauen, wie viel da wirklich irgendwo dann der Zahn auch abbekommt. Aber klassischerweise ist die Nekrose, dass wir halt natürlich Karies haben und dann über die Karies ein Eindringen von Mikroorganismen direkt in den Pulpenraum und dann stirbt dieser Zahn ab. Und dann habe ich natürlich einen Weg in tiefere Strukturen. Wir können da natürlich auch therapieren und deshalb glaube ich, also wenn jetzt die Endo, also das endodontische Problem, das Pulpenproblem im Vordergrund steht, dann kriegen das die Zahnärzte auch in der Regel recht gut mit, ja, weil der Zahn, der reagiert dann negativ auf die Kälte und das heißt, das ist dann schon so ein Ding, okay, da brauchen wir jetzt sozusagen Wurzelbehandlung und eine Wurzelbehandlung würde ja diesen Kanal sozusagen von Bakterien befreien und dann auch versiegeln, sodass dieser Propagationsweg von der Krone in die Tiefe dann auch blockiert wäre. Manchmal kann das ein bisschen tückisch sein, wenn so ein Zahn mehrere Wurzeln hat und da vielleicht nur eine Wurzel so richtig betroffen ist. Ja, dann reagiert der Zahn manchmal noch auf den Sensibilitätstest, also auf den Kältetest positiv. Das ist so das Zeichen, na gut, der Zahn lebt innen. Und dann können so Kleinbilderaufnahmen eher ein bisschen schwierig zu beurteilen sein, denn wir haben ja vorher uns überlegt, diese Wurzelspitzen, die ragen ja richtig gehend in die Kieferhöhle hinein und auf meinem Kleinbild zahnmäßig sehe ich ja eigentlich nur eine Aufhellung, wenn ich eine Osteolyse habe. Und da habe ich oft sehr wenig Knochen um diese Wurzelspitzen herum, sodass dann das Kleinbild manchmal ein wenig, zu wenig hergibt, um mir zu zeigen, okay, diese Wurzel hat tatsächlich ein Problem. Eben, weil rundherum der Knochen so jetzt fast nicht mehr vorhanden ist und ich aber nur die Knochenzerstörung am Kleinbild wirklich gut sehen kann. Also der Endoweg ist der eine Weg, der glaube ich dann aber auch meist bis mit den Einschränkungen, die ich vorher ausgeführt habe, gut erkannt werden kann und dadurch hier man Gegenmaßnahmen relativ einfach auch über die zahnärztliche Diagnostik und dann Therapie setzen kann. Und ein anderer Weg ist natürlich jetzt hier noch über dieses parodontale Geschehen. Ja, also da habe ich auch meinen Biofilm, meine Plaque hier am Zahn und es kommt nach einem initialen Schaden in der Parodontitis zu einer Bildung einer parodontalen Tasche. Und so eine parodontale Tasche hat dann das Problem, dass man da eigentlich nicht mehr richtig reinigen kann. Ja? Also ich habe mit meiner Zahnbürste in der Tiefe da keinen Auftrag. Und es entsteht dann sozusagen durch diesen ständigen bakteriellen Angriff am Taschenbodenbereich auf dieses Saumepithel, also diese Anhaftung der Gingiva am Zahn, zu einem kontinuierlichen Entzündungsprozess. Entzündungsprozess per se ist so jetzt nicht schlecht. Also ich brauche den Körper als sozusagen in der Entzündung als Verteidigungsmechanismus, die Entzündung als Verteidigungsmechanismus. Aber diese kontinuierliche Entzündung führt dann dazu, dass ich marginal immer mehr Knochen verliere. Und das ist dann natürlich ein Kreislauf, der sich dann selbst nochmal verstärkt, weil jetzt verliere ich noch mehr Knochen, jetzt wird die Tasche noch tiefer, noch unkontrollierter, ich habe dort laufend Entzündung, bis am Ende der Knochen so weit weg ist, dass der Zahn ausfällt. Dann ist es für den Körper wieder okay, weil dann kann er sozusagen diesen Bruch der epithelialen Barriere wieder heilen und dann ist das Problem mehr oder weniger gelöst. Manchmal dauert das aber relativ lange und es ist ein recht langer Weg, bis dann wirklich so ein Zahn weg ist. Und wie gesagt, wir haben ja dann auch Zähne, die haben nicht nur so wie hier diese eine Wurzel, sondern wir haben da drei Wurzeln. Und da kann es relativ rasch auch zu einem Vordringen, also da kann es zu einem Vordringen des Knochenverlusts auch in diesen Furkationsbereich kommen. Und ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, wo aufgelistet ist, wie häufig ist denn so eine Parodontitis, und wenn wir uns diese Zahlen ansehen, dann kann man wirklich sagen, das ist Volkskrankheit. Ja? Also wir haben sozusagen eine mittelschwere, moderate Parodontitis in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen, also das wird bei Älteren wird's dann noch mehr und bei Jüngeren ist es in der Regel, ist dann die Zahlen geringer, aber wir haben 50% der Bevölkerung betroffen, also jeder Zweite hat mehr oder weniger so eine moderate Parodontitis und jeder Fünfte, 20%, also das wären jetzt die Zahlen aus Deutschland, aber für Österreich sind sie wahrscheinlich sehr ähnlich, jeder Fünfte hat so eine schwere Parodontitis. Und da ist es relativ wahrscheinlich, dass hier der Knochenverlust tatsächlich schon diesen Furkationsbereich betrifft und damit dort auch ein latentes Entzündungsproblem entsteht und ein Übergreifen auf die Kieferhöhle möglich ist. Und das wollten wir uns ansehen. Und deshalb haben wir hier sozusagen CT-Aufnahmen untersucht, axiale CT-Schichten. Und wir haben uns angesehen, also wie viel, wir haben nur solche CTs genommen, die jetzt eine solche offene Furkation haben. Also wo jetzt der Bereich zwischen diesen drei Wurzeln im Oberkiefer wirklich komplett durchgängig ist. Ja, also da war der Knochen zerstört, am CT sichtbar. Und wir haben dazu dann die Höhe des Restknochens bis zur Kieferhöhle haben wir abgemessen am CT und sozusagen wie hoch ist der vertikale Defekt, also der Defekt bei dem, von dem, wo sich die Wurzel teilen, bis dann wieder Knochen mehr oder weniger beginnt. Und wir haben aber sozusagen bewussterweise diese Endo, also dort, wo die Pulpa ein Problem war, weil da geht es ja sehr rasch in die Tiefe, ja, und da hat man ja dann die Entzündung gleich an der Kieferhöhle, das haben wir ausgeschlossen. Also wir haben alle diese also wir haben hier nur CT-Aufnahmen, die jetzt keine Wurzel, wo es keine Wurzelbehandlung gab, wo wir keine chronisch apikale Parodontitis an der Wurzelspitze sehen. Also wir wollten wirklich die herausholen, wo jetzt der Risikofaktor parodontaler Abbau in dem Furkationsbereich gegeben wäre. Und wir haben dann, sozusagen uns angesehen, wie schaut die Schleimhaut der Kieferhöhle über dem Defekt aus und haben dann sozusagen als positiv gewertet, wenn wir da über 4 mm hatten. Und so schauen diese CT-Aufnahmen aus und da sieht man auf dieser Seite hier, da würde so würde das regulär aussehen. Man sieht diese drei Wurzeln des Sechsers im Knochen stehen und auf der anderen Seite hat man hier auch einen Sechser und da sieht man die drei Wurzeln und da sieht man, dass hier zwischen den Wurzeln tatsächlich ein kompletter Knochenverlust ist. Da ist es natürlich so, dass hier Plaque entlang dieser Wurzeloberfläche hier liegen bleibt und hier natürlich auch dementsprechend ein Entzündungsgeschehen auslösen kann. Das jetzt klinisch gar nicht mal so groß imponierend sein muss. Also das wäre jetzt nicht so der klassische Zahnschmerz. Ja, dieser klassische Zahnschmerz, das ist der Endozahnschmerz, der aus dem Pulpenraum bekommt. Ja, da hat man den Druck in der Pulpa, da hat man sozusagen, da klopft man auf den Zahn, dann ist da richtig was los. Das ist klinisch eher symptomlos, so wie die ganze Parodontitis oft symptomfrei abläuft. Ja, da hat man von Zeit zu Zeit mal ein bisschen Zahnfleischbluten. Dann ja, spürt man vielleicht, dass es nicht so ganz optimal ist. Und oft stellen sich Patienten dann tatsächlich erst vor, wenn die Zähne dann beginnen zu wackeln. Nur ist es dann halt schon mehr oder weniger viel zu spät, ja, weil da ist dann, sind dann 1-2 Millimeter Restknochen noch da und dann bleibt einem fast nichts anderes übrig, als diese Zähne dann zu extrahieren. Also es ist von den klinischen Symptomen ein eher moderat oder eher gering ausgeprägt. Aber das heißt nicht, dass es ja nicht dann auch sozusagen akuter werden kann, akuter und dann vielleicht auch die Kieferhöhle mit betreffend. Und wir haben tatsächlich gefunden, dass dann in mehr als der Hälfte der Fälle, die so eine durchgängige Furkation hatten, die CT-Aufnahmen waren dann aus diversesten Gründen, also da gab es dann verlagerte Achter, also ganz unterschiedliche Zuweisungen, nicht wegen einer Sinusitis so im primären Teil, aber die jetzt diese durchgängige Furkation hatten, da gab es dann eben relativ häufig diese basale Schleimhautschwellung. Und wenn man das korreliert und dann mit der Knochenhöhe sich anschaut, über dem Defekt, also wir haben sozusagen den Furkationsdefekt und wir messen die Knochenhöhe, die dann noch verbleibt, bis man dann in der Kieferhöhle mehr oder weniger ist, dann korreliert das signifikant, je weniger Knochen da mehr oder weniger als Trennschicht da ist, umso eher habe ich dann die Schleimhautschwellung in der Kieferhöhle. Nicht wirklich korreliert hat, es war entscheidender, wie viel Restknochen da geblieben war, sozusagen über dem Defekt, als wie viel vertikale Dimension der Defekt für sich selbst hatte. Da gab es jetzt nicht wirklich einen Zusammenhang mit der Kieferhöhle. Also in Konklusion kann man sagen, dass unserer Ansicht nach eben so diese schweren parodontalen Erkrankungen, wo wir durchgängige Furkationen haben, und so ein fortgeschrittener Furkationsbefall ein Risikofaktor sind eben für diese maxillären Schleimhautverdickungen und da auch klinische Symptome eventuell assoziiert mit der Kieferhöhle da sein können. Und dass die Restknochenhöhe hier entscheidend ist, wie viel Distanz habe ich mehr oder weniger von dieser Furkation, bis ich dann tatsächlich in der Kieferhöhle bin. Therapie, wenn so etwas ist, brauche ich natürlich auch, gilt es, den Zahn mitzubehandeln. Ja? Sonst wird das nichts wirklich was werden. Und da ist man allerdings auch ein bisschen eingeschränkt mit der Therapie, weil was tue ich, wenn ich so eine durchgehende Furkation habe? Da kann ich nicht wirklich aufbauen. Habe ich eine Furkation, wo ich zumindest noch teilweise Knochenwände stehen habe, dann kann man eventuell versuchen, hier auch parodontal in gewisser Weise eine Regeneration hinzubekommen. Für die durchgehenden Furkationen ist es eigentlich, braucht man da gar nicht allzu viel probieren. Man kann, wenn man sehr zahnerhaltend sein will, hier eventuell diese Nischen entfernen, indem man da einzelne Wurzeln vielleicht vom Zahn wegnimmt. Aber es steht natürlich als Therapieoption auch relativ weit vorne, dass man dann solche Zähne auch extrahiert. Man hat ja durchaus prothetische Möglichkeiten mit einer Brücke oder wenn das einigermaßen gut abheilt, wenn dieser Zahn, sozusagen dieses Zahngeschehen mal weg ist, dann mag auch sein, dass man hier, wenn an den Nachbarzähnen das Knochenniveau noch einigermaßen gut ist, dass man da auch eventuell mit einem Implantat relativ gut versorgen kann. Wobei hier nach einer so einer ausgebrannten Parodontitis meistens der Knochendefekt doch schon deutlich ist und da eventuell dann auch Augmentationsmaßnahmen zuerst sein müssten, um dann ein Implantat wirklich setzen zu können. Aber die Therapie, die Extraktion ist hier sicher, steht hier sicher im Raum. Und man möchte das auch selbst nicht haben, ja, weil man weiß ja, oder das so fortgeschrittene parodontale Erkrankungen, auch wenn man alle gemeinsamen Risikofaktoren, die da jetzt mit Atherosklerose da wären, wie zum Beispiel Rauchen, herausrechnet, ein Restrisiko lassen, dass man dann an koronare Herzerkrankung hat oder eben auch Schlaganfall. Also das Risiko ist erhöht. Und insofern versucht man auch hier natürlich so Entzündungsgeschehen, das jetzt mit den Zähnen verbunden ist, so weit als möglich zahnerhaltend in den Griff zu bekommen. Und wenn das aber nicht geht, dann bin ich da auch auf der Seite, dass man sagt, okay, und dann ist es halt ein Zahn und der ist weg und man kann ihn auch ersetzen. Soweit. Damit wäre ich mit meinen Ausführungen eigentlich auch schon am Ende. Danke. Applaus